ARD.
Und dann war klar, es geht nur noch um die Brandbekämpfung, also ringsrum die Leute weg, die Personen weg, die im Stau waren, die Rettungsgasse irgendwie zur Seite bringen. Ja, hat der Einsatzleiter gesagt, gut, dann müssen wir jetzt mal wasserführende Fahrzeuge holen. Allerdings alles das, was gerade nicht noch in der Helmstedter Innenstadt ist. Ja, und dann ging die Alarmierungskette los. Da habe ich es das erste Mal erlebt, dass wir Feuerwehren aus Sachsen-Anhalt geholt haben und auch aus Wolfsburg noch. Alle die kamen dann zu uns.
Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben. Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR. Und in meiner Kartenspielrunde, so hat das Ganze angefangen, sitzen ein paar Feuerwehrleute, die haben immer wieder spannende Einsatzgeschichten erzählt. Da haben wir uns beim NDR gedacht, diese Geschichten brauchen eine Bühne. Heute geht's um eine lange Nacht für die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt. Der Dachstuhl eines Jugendheims brennt lichterloh. Und noch während die Löscharbeiten in vollem Gang sind, wird ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 gemeldet. Da sollen zwei Lastwagen brennen. Problem auf der Autobahn, woher kommt das Löschwasser? Und das alles wird uns jetzt Alexander Kraul von der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt erzählen. Alex, darf ich Alex sagen?
Ja, na klar.
Wunderbar, schön, dass du da bist. Du hast den weiten Weg aus Helmstedt in unser Podcast-Studio gefunden, weil wir über eine kräftezehrende Nacht sprechen wollen. Wie fing das alles an?
Ja, hallo erstmal. Das Ganze fing an so um 22:45 Uhr. Da wurden wir alarmiert, direkt zu einem Dachstuhlbrand. Menschenlage zu dem Zeitpunkt erstmal unklar. Ich war zu dem Zeitpunkt zu Hause. Ich nehme an, ich wollte gerade ins Bett gehen oder ich war gerade drin. Als dann der Melder ging, damals noch mit Durchsage und dann direkt die Durchsage kam, Feuer vermutlich mit Menschenrettung, dann mit der Adresse dazu. Und dann bin ich angezogen, ins Auto, losgefahren und ich kannte dann die Adresse. Ich muss davor in 200 Meter Entfernung auf dem Weg zum Feuerwehrhaus die Straße queren und ich sah rechts schon so einen orangenen Schein in den Himmel. Da dachte ich mir, ja, okay, das wird eine längere Nacht.
Mhm. Weil die Flammen schon am...
Die Flammen waren oben raus aus dem Hahn. Der rote Hahn guckte aus dem Dach.
Ja.
Das war also deutlich sichtbar. Und dass die Nacht dann noch viel länger wird, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, wir sind, das muss man vielleicht dazu sagen, in einer Zeit vor 20 Jahren. Das ist lange her.
Genau, das war 2004. Mhm. Genau, da war noch einiges anders, auch was Feuerwehrtechnik und Taktik und Klamotten und so weiter anging.
Ja, du hast gerade gesagt, es gab noch mit Durchsage der Melder. Erklär mal, heute kennt man den digitalen Funkmeldeempfänger.
Genau.
Wie war das damals?
Da hat er alarmiert, also hat einen Ton von sich gegeben. Und dann wurde auf Mithören geschaltet und dann kam über diese Funkfrequenz, kam dann, ich weiß gar nicht, eine Minute lang wurde aufgeschaltet. Und dann hat der Mann in der Leitstelle oder die Person in der Leitstelle gesprochen und gesagt, was los ist und wo es ist. Und in dem Fall hat er halt gesagt, ja, Alarm für die Feuerwehr Helmstedt. Feuer, Dachstuhlbrand, Menschenrettung oder Menschenlage unklar oder irgendwie so ausgedrückt. Und das war's dann. Und dann geht's los.
Du ab zum Feuerwehrhaus, siehst aber schon das brennende Haus auf dem Weg.
Genau.
Fährt man da weiter zum Feuerwehrhaus oder bleibt man beim brennenden Haus?
Nee, durchfahren. Also es war in 200 Meter Entfernung. Ich habe das Haus nicht gesehen, aber in orangen Schein, so am Rande der Altstadt. Ich denke, okay, alles klar, da ist wirklich was, wird eine längere Nacht.
Du bist zum Feuerwehrhaus, dann, wie ging es weiter?
Man läuft rein und zieht sich um, besetzt dann die Fahrzeuge entsprechend der Ausrückeordnung. Wir haben bei uns nun mehrere zur Wahl, die Fahrzeuge. Und da ist klar, wie sie fahren, wie der Löschzug dann fährt. Als zweites fuhr damals die Drehleiter, das ist heute immer noch so. Ja, und dann sind wir da hingefahren zu dem Objekt. Ja, Flammschein war deutlich sichtbar. Wir haben uns dann vom Objekt positioniert und dann Anweisung vom Gruppenführer, damals ein Tanklöschfahrzeug vor uns, dann abgewartet, der dann zu uns kam und gesagt hat, alles klar, Atemschutz ansetzen, ab in den Korb, Wasserversorgung kommt für die Leiter und dann oben ablöschen, rechte Seite, links geht der erste Trupp im Innenangriff schon gerade vor.
Mhm. Naja. Das war jetzt ganz viel auf einmal. Dröseln wir ein bisschen auf. Rein in den Korb, hast du gerade gesagt. Das heißt, du warst derjenige, der mit in die Drehleiter in den Korb sollte, um hochzufahren, ne?
Genau. Ich saß da mit drauf. Wir sind drei Leute, also der Maschinist und ein Trupp. Und damals war die Leiter noch rein mechanisch. Wir mussten den Korb also erst noch aufstellen, dann Schlauch und so alles dranbauen, den Wasserwerfer dranbauen und selber mit Atemschutz ausrüsten. Natürlich alles so schnell, wie es halt geht.
Ja.
Und dann zu zweit rein in den Korb. Der eine steuert, der andere bedient den Werfer. Und dann sind wir da hochgefahren an den Geschossen, vorher vorbei, nach oben hin. Und oben sahen wir dann den roten Hahn halt rausgucken und haben dann angefangen abzulöschen. So wie gesagt, an der rechten Seite. da wo die Brandwand dieses Gebäudes den Brand aufhalten soll, da haben wir dann angefangen, damit sie nicht auf das nächste Gebäude auch noch dann rüberkommt.
Als ihr da ankamt, wie war die Situation vor Ort? War das noch ein großes Durcheinander? Waren noch Menschen im Haus? Konntet ihr da wen sehen? Wie war die Szene? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, war durcheinander. Es war ja kein gewöhnliches Wohnhaus, es war ein Heim für schwer erziehbare Kinder oder Jugendliche. Und da liefen entsprechend einige unten rum. Der Einsatzleiter und Gruppenführer versuchte herauszufinden, wo und wie viele noch vermisst sind. Dem war dann aber zumindest so weit klar, dass sie nicht im Dachgeschoss sind, wo der Dachstuhl brannte, sondern wenn, dann im Geschoss drunter. Also haben dann die weiteren Trupps dann das Gebäude entsprechend die Leute rausgebracht. Ich glaube auch mit Hilfe Polizei, Rettungsdienst, um die ganzen Personen, auch die Kinder und Jugendlichen, da rauszuholen. Die liefen dann auf der Straße rum. Also die übliche Chaosphase, wie man sie halt hat, war da auch deutlich ausgeprägt.
Aber das heißt, die Leute, die noch im Haus waren, die wussten gar nicht, dass oben die Flammen zu sehen sind?
Doch, wohl schon, aber ich glaube speziell den Jugendlichen, die haben ja geschlafen, das waren Zeiten vor Rauchmeldern, die hat ja keiner geweckt bis dahin.
Okay, es ist abends, spät abends, okay.
Genau.
Das heißt,
bis die dann soweit sind und der Betreuer den noch sagt, zieht man erstmal Schuhe an und eine Jacke, ja. Könnte kalt draußen sein, die Zeit ist halt nicht. In der Zeit waren dann die ersten Hilfskräfte da und haben dann versucht, die Leute rauszuholen nach und nach.
Du also oben, tiefdunkle Nacht, im Drehleiterkorb, am Strahlrohr, dir gegenüber, muss ich mir wahrscheinlich so vorstellen, ein brennender Dachstuhl, ne?
Ja, richtig, genau so.
Siehst du nur Flammen oder was siehst du da? Siehst du auch Inventar, Einrichtungen oder kann man das in dem Moment gar nicht erkennen, was man da eigentlich löscht?
Nee, kann man in dem Falle nicht. Es sind hier immer noch einzelne Dachziegel, sind noch drauf. Ein paar stürzen dann runter, sei es durch unseren Wasserstrahl, sei es durch die Brandeinwirkung. Das Inventar kann man nicht erkennen. Ich glaube auch, der wurde maximal zum Abstellen, ich sag mal, als Kellerersatzraum da oben.
Wie so ein Dachboden, ne?
Genutzt. Ja. Genau, also davon war nichts mehr über.
Ja, und dann haut ihr da tausende Liter Löschwasser rein.
Oh Gott, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, gerade in so alten Gebäuden. So der Wasserwerfer damals an der Leiter, ich glaube, der hat 1200 Liter pro Minute gebracht. Das heißt ja 1,2 Tonnen pro Minute. Das macht die Statik von älteren Häusern nicht unbedingt mit. Wir haben da also ein normales C-Strahlrohr und geben dann gezielt Wasser ab.
Ach, das
auch damals schon und das ist auch heute noch so, ja.
Ich hätte gedacht, wenn du so einen Großbrand hast, dann Wasser, viel hilft viel.
Nee, ist nicht so? Nee, wir wollen auch den Schaden an den drunterliegenden Geschossen so gering wie möglich halten.
Ja.
Genau.
Und 1200 Liter pro Minute, um mal so einen Vergleich zu haben, eine Badewanne voll Wasser sind 200 Liter?
Ja, Pi mal Daumen, ne?
Ja.
Und meine passen 300, aber ja. Das ist was anderes.
Das ist eine Luxusbadewanne. Ja. Nee, aber tatsächlich 1200 Liter, das sind 1,1 Tonnen pro Minute. Das heißt, dieses Haus wird immer schwerer sozusagen. Ne?
Ja, genau, richtig. Ja. Und das ganz oben im brennenden Dachstuhl. Ungünstig.
Ja, das heißt, an sowas muss man auch denken oder denkt man einfach nur Feuer aus, egal wie? Oder müsst ihr tatsächlich daran denken, dass dieses Haus nicht einstürzt oder Stockwerke nicht einstürzen?
Ja, das kriegt man ja in der Feuerwehrausbildung dann ja mit. Wenn wir den Wasserwerfer einsetzen mit wirklich viel Wasser, das sind dann halt eher so Industrieobjekte, die meistens erdgeschossig sind, nicht unbedingt aus Holz sind und viel Brandlasten drin haben, da macht das dann mal Sinn. Aber ansonsten in solchen Gebäuden ist eigentlich allen klar, Wohngebäude, Altstadt und so immer wassersparsam, nur so viel wie unbedingt nötig.
Spare Wasser sozusagen.
Genau.
Hätte ich nie gedacht, dass das ein Leitspruch bei der Feuerwehr sein
kann. Ja, es ist natürlich auch Trinkwasser, ne?
Ja gut, aber das ist, glaube ich, zweitrangig in dem Moment, ne? Das weiß nämlich auch oder wissen auch viele nicht. Das Löschwasser ist das ganz normale Stadtwasser, was wir auch zum Zähneputzen oder zum Kochen nehmen, ne?
Genau, ja.
Ja. Altstadt ist noch ein Stichwort. Enge Bebauung wahrscheinlich, links und rechts Häuser daneben?
Ja, genau. In dem Falle war es die sogenannte geschlossene Bebauung. Am Rande der Altstadt, das ist so die erste Straße hinter dem innerstädtischen Wall, sage ich mal. Da, also sie waren schon so ein Teil aus Stein, aber da oben der Dachstuhl natürlich nicht.
Ja. Wie schützt man angrenzende Gebäude, wenn es doch eigentlich, ja, wenn die dicht an dicht zusammengebaut sind sozusagen? Weil bei einem Einfamilienhaus haben wir auch schon häufiger hier gehabt im Podcast, dass ich da eine Riegelstellung aufbaue, dass ich ein Hydroschild, eine Wasserwand aufbaue. Aber wenn die Häuser Stein an Stein, Wand an Wand gebaut sind, wie schütze ich dann ein anderes Haus?
Ja, da gibt es natürlich Bauvorschriften, die gab es auch schon damals für Jahrhundertwende. Das ganz einfache Mittel, die Brandwand. die dann natürlich extrem massiv, wie dick, weiß ich nicht, wie die damals gebaut wurden, 30, 40, 50 Zentimeter dick, bis übers Dach hinaus, einen halben Meter, so sollte es sein und natürlich nicht von Dingen, die brennen können, überbrückt werden. Ja, und ob die dann natürlich noch öffnungslos nach vielen hundert Jahren so noch vorhanden sind, ist die Frage, aber es hilft uns heutzutage natürlich immer noch, das Feuer irgendwo einzudämmen in Altstädten, ne? Das ist überall so.
Daher kommt der Begriff Brandmauer, Brandwand.
Genau.
Ne? Also Brandwand, reden wir gerade ja im Politischen viel drüber. Brandmauer gegen rechts ist ja immer ein Thema.
Ja, okay.
Aber das ist die Brandmauer tatsächlich, um das Überspringen der Flammen zu verhindern.
Ja, genau.
Ihr setzt das Wasser gezielt ein. Wie gut kommt ihr voran da oben im Drehleiterkorb?
Ja, es ging relativ gut. Der Wind war auch gnädig und wehte den Rauch auch von uns weg, sodass wir also gezielt die Flammen sehen konnten. Und so kamen wir da auch recht gut voran und konnten auch bis zur Hälfte da oben nach, sage ich mal, einer halben Stunde das Grobe ablöschen. Dann waren die Flaschen irgendwann alle und dann mussten wir runter und dann Personalwechsel.
Die Flaschen, die Atemschutzflaschen auf dem Rücken?
Genau, ja.
Wie lange hält so eine Flasche eigentlich?
Ja, es ist ja je nach Anstrengung. Also was ich damals eine halbe Stunde geschafft habe, hält dann vielleicht heute nur noch 10 Minuten oder so.
Weil du heute mehr pustest sozusagen?
Ja, genau. Ja, heute muss ich ja meinen eigenen Akku noch mitbringen.
Ah, verstehe. Okay. War euch klar, dass dann tatsächlich irgendwann keine Leute mehr drin sind? Oder hattest du immer noch im Hinterkopf, da ist vielleicht noch jemand drin?
Nee, da war uns dann klar, kam dann auch über Funk die Meldung, dass keine Personen mehr im Gefahrenbereich sind. Nur aus dem Erdgeschoss wurden da, glaube ich, noch die letzten rausgebracht und dann war das für uns auch nebensächlich.
Ja, das heißt, wenn wir nochmal das Bild uns vor Augen rufen am Anfang, ne, der orangene Schein am Himmel und dann die Löscharbeiten, eigentlich war das ein Paradeeinsatz, das ging relativ zackig zur Sache, ihr wart relativ schnell durch.
Ja.
Ihr fahrt runter also?
Genau.
Flasche runter?
Genau.
Maske vom Kopf,
ja.
Pulle Wasser nehmen, durchatmen.
Genau, so ging's. Damals hat man dann gleich wieder die Atemschutzgeräte wieder aufgefrischt, sage ich mal, für den nächsten. Ja, da waren wir dann gerade dabei, dass man die, waren zwei Flaschengeräte, hat man vom Gerät runter gehabt. Ja, und da kam dann plötzlich die nächste Alarmierung.
Ihr wart aber schon am Feuerwehrhaus wieder oder wart ihr noch vor Ort?
Wir waren noch vor Ort. Auf der Straße unten wollten wir, es waren ja mehrere Feuerwehren alarmiert, es waren Kreisfeuerwehr zur Unterstützung da. Mit so einem Abrollbehälter für Atemschutz.
So ein großer Container, ne?
Genau.
Ja.
Und dann haben wir da halt unsere Geräte damals so gewechselt, die Flaschen getauscht und wollten uns halt wieder fit machen, um eventuell nochmal reingehen zu müssen oder irgendwie anders zu unterstützen dabei.
Und was für die weitere Geschichte, glaube ich, ganz wichtig ist, ihr seid noch mitten im Einsatz, auch wenn ihr die Flaschen dann austauscht und ihr sagt, okay, wir haben das Gröbste hinter uns, ne?
Genau.
So ein Feuerwehrauto nach einem Einsatz sieht ziemlich gerupft aus, möchte ich mal sagen.
Ja, richtig. Das trifft es, ja.
Meistens ist Wasser leer, die Schläuche runter, die Atemschutzgeräte vor allem runter und das Personal meistens ja auch dreckig oder nass.
Und mit nasser Bekleidung geht man nicht unbedingt nochmal in einen brennenden Raum, weil Wasser wird zu Wasserdampf und dann verbrüht man sich selber. Das sollte man vermeiden.
Das heißt, da steht ein, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, geplünderter Feuerwehrwagen. Löschgruppenfahrzeug wahrscheinlich.
Ja,
so.
Genau.
Ihr denkt, wir machen uns jetzt fertig und freuen uns dann mal langsam aufs Bett. Ist wahrscheinlich irgendwie gegen Mitternacht. Ne?
Ja, wahrscheinlich so in etwa.
Ja. Was passiert dann? Es geht nicht nach Hause. So viel können wir verraten.
Genau, richtig. Wir hatten ja wir sind eine größere Feuerwehr. Wir hatten mehrere Fahrzeuge ja vor Ort. Und Einsatzleiter war irgendwo im Hintergrund, hat er die Idee gehabt, wir lassen mal ein Fahrzeug nicht ausräumen, den halten wir zurück, falls ein Paralleleinsatz kommt. Göttliche Fügung, super Idee. Hat sich seitdem durchgesetzt. Und ja, viele andere waren entsprechend geplündert. Und dann, während wir halt unten waren und uns fertig machten für einen möglichen Folgetermin für uns da im Innenangriff oder bei irgendwelchen Aufräumarbeiten, ja, funkte dann die Leitstelle, gäbe einen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Okay, viel mehr wussten wir nicht. Dann hieß es mit LKW, dann erstmal alle sammeln am Fahrzeug. Wer ist einsatzfähig? Wer ist gerade drin und kann nicht? Wer ist gerade draußen? Wer kann? Wie können wir halbwegs sinnvoll besetzt dahin fahren? Habe ich mich halt auch gemeldet, wie viele andere auch. Ja, ich bin gerade raus, ich habe gerade Pause, ich könnte los. Kann als Maschinist oder so einspringen. Ja, und dann war eingeteilt, alles klar. Einmal Tanklöschfahrzeug, einmal LF. Dann geht's schon mal los, das Tanklöschfahrzeug fuhr vorweg, dann hieß es Unfall mit mehreren LKW, hat gleich den Rüstwagen noch über Funk nachgefordert. Ja, dann sind wir mit dem LF dann zusätzlich auch los.
LF ist Löschgruppenfahrzeug.
Löschgruppenfahrzeug.
Ne?
Damals haben wir noch kein HLF gehabt.
Ja.
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.
Genau, haben wir uns, hatten wir auch schon mal das Schweizer Taschenmesser der Feuerwehr,
ja,
sagen
genau.
Wir hier immer.
Ja.
Genau. Das heißt, du hast gerade gesagt, du bist Maschinist, ne?
Genau.
Das heißt, du warst Fahrer.
Ja.
Der Maschinist fährt immer.
Genau.
Du konntest nicht schnell genug weglaufen oder warum bist du ausgewählt worden?
Ja, nee, es hat sich gut gefügt, da ich gerade, ich sag mal, geschafft war von dem Atemschutzeinsatz und gerade meine Flaschen hätte wechseln müssen. Denke ich, okay, jetzt bin ich bereit dafür. Es gab jetzt nicht so viele Fahrer zur Auswahl, die in dem Zeitpunkt
die noch
da
konnten.
Waren. Genau. Einer musste ja auch noch einen Gruppenführer machen. Die Ausbildung hatte ich damals noch nicht.
Mhm.
Und jemand musste auch noch hinten drauf und auch Atemschutz dann wieder aufsetzen. Gut, hatten wir in dem Falle nicht, war schon verbraucht. Aber so hat sich das dann ganz einfach ergeben.
Ihr fahrt zu einem Verkehrsunfall mit LKW auf die Autobahn.
Mhm.
Ihr wisst aber, ihr habt keinen Atemschutz mehr dabei, keine vollen Flaschen mehr.
Ja.
Ist das normal?
Nein, natürlich nicht. Wir kommen ja aus dem Feuerwehrhaus normalerweise
ja.
Und sind voll bestückt und unser Fahrzeug hat 100% ne, Soll an Bord.
Ja, ich frage mich nur gerade, kleiner Spoiler, dieser Autobahneinsatz, da ist eine Menge Feuer im Spiel. Wusstet ihr das zu dem Zeitpunkt, dass da auch LKWs, dass da Autos brennen?
Ja, bei der Erst- oder Zweitmeldung kam es dann, dass die LKWs auch brennen sollen. Gut, das ändert nichts. Wir können ja deswegen nicht sagen, wir fahren nicht hin als Feuerwehr. Nein, wir fahren natürlich trotzdem hin, weil auch da war am Anfang die Personenlage unklar. Und wenn da jemand eingeklemmt ist, war damals der Erste-Hilfeleistungssatz bei uns auf dem Löschgruppenfahrzeug.
Mhm. Erste-Hilfeleistungssatz heißt Schere, Spreizer, um jemanden rauszuschneiden, oder?
Genau.
Ja,
genau.
Also das war ja beim Hausbrand nicht im Einsatz, das Richtig. Hattet ihr dabei.
Genau, ne? Das hatten wir, das war unbenutzt.
Ja.
Und aufgrund dessen sind wir dann natürlich selbstredend losgefahren. Also dieses Löschgruppenfahrzeug ist so oder so in der Ausrückeordnung für die Verkehrsunfälle drin.
Mhm. Und Tanklöschfahrzeug ist ja auch nochmal ein Stichwort. Ne?
Mhm.
Das hat wahrscheinlich, weiß nicht, 5000 Liter Wasser oder so an Bord?
Ja, genau, Pi mal Daumen. Es waren, glaube ich, das alte 3000.
Ja, das ist ja auch schnell weg. Ne? Haben wir eben gehört, 1200 Liter pro Minute theoretisch. War da noch Wasser drin, als ihr zur Autobahn gefahren seid?
Also auf dem Jahr, das hatten wir ja in Reserve gelassen.
Gott sei
Dank.
Das
haben wir nicht
okay.
geplündert.
Mhm.
Das war eins der späteren Fahrzeuge, was nachgerückt ist. Wir hatten damals zwei Tanklöschfahrzeuge. Da hatten wir, glaube ich, höchstens die Atemschutzgeräte runter oder gar nichts.
Mhm.
Für uns stand jedenfalls fest mit dem Löschgruppenfahrzeug, gut, wir haben das alles nicht mehr drauf, was ich beschrieben hatte, aber wir fahren natürlich trotzdem hin. Falls sie eingeklemmt sind, falls wir helfen können, müssen, ja, dann haben wir das Gerät dafür. Dann bringt das andere Fahrzeug halt die Atemschutzgeräte und dann kann man denen auch noch irgendwie helfen. Das ist, die Frage stellt sich nicht, ob man da hinfährt oder nicht.
Man fährt hin, selbstverständlich.
Ja.
Von Helmstedt bis zur Autobahn, wie lange dauert es? Fünf Minuten?
Das war die Innenstadt, das waren bestimmt schon 10 Minuten da hoch. Das ging dann in Fahrtrichtung Osten, ist in dem Falle wichtig. Helmstedt war ja mal Grenzstadt.
Genau,
und da
Marienborn war Grenzübergang. Ne?
Genau, und da gab es ja auch auf unserer Seite den Zollhof oder das Zollamt. Ja, der ist nicht mehr in Betrieb, aber genau da auf dem Hof ist der eine LKW liegen geblieben. Es waren zwei Stück. Der eine ist auf dem Zollhof drauf und der andere blieb dann auf der Fahrbahn liegen. Also liegen heißt jetzt schon, dass er noch aufrecht stand. Aber halt nicht mehr fahren konnte. Ja, da sind dann die beiden Trümmer, die sind irgendwie zusammengestoßen. Da sind die dann stehen geblieben, ja, und brannten dann ganz munter vor sich hin.
Warum haben die Feuer gefangen?
Ja, gut, warum? Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht durch Funken, durch die Beladung. Vielleicht hat ja auch ein Reifen, ein Platzer, der an sich eh schon gebrannt hat oder ähnliches, das Ganze ja verursacht. Kann ich jetzt nicht genau sagen, die Ursache, aber ja, auf jeden Fall sind die so unglücklich zusammengestoßen. Das passiert, weiß Gott, nicht immer. Aber in diesem Falle haben sie gebrannt.
Mhm.
Lag dann hinterher natürlich auch an der Beladung, die das ganze Feuer natürlich noch mehr entfacht haben.
Was hatten die geladen?
Ja, der eine war ein Tanklastzug mit Palmöl.
Mhm.
Und der andere hatte so Papierballen geladen, so rund. Papier für so Filtertüten, nee, für Filterkaffeetüten.
Wo der Kaffee mit eingeschweißt.
Wo die Kaffeebohnen drin sind, auf Vakuum gezogen werden.
Ja.
Und das auf Rollen mit diesen Aluminiumschichten dazwischen.
Ja, wo man reinpieken kann mit der Schere und dann riecht das so gut.
Genau das. Hat da nicht so gut gerochen, hat aber super gebrannt.
Okay, verstehe. Muss nur heiß genug sein, dann brennt auch Alu, ne?
Genau.
Und Palmöl ist ja, glaube ich, in Lebensmitteln ganz viel drin.
Genau, genau.
Brennt aber auch gut.
Brennt, na klar. Öl hat in dem Falle, war der Tankauflieger oben, aber so weit unbeschädigt, dass es nicht gebrannt hat, das Palmöl selber.
Glück gehabt.
Nur der LKW ringsrum.
Nur, sagen wir. Ihr kommt da an diese Einsatzstelle und das sieht wie aus?
Genau, wir kommen durch die Rettungsgasse tatsächlich durch. Geradezu steht einer und brennt, der stand auf der Standspur so halb. Der brannte ganz lichterloh, das war der mit den Rundbeinen. Und der mit dem Palmöl fuhr durch die Mittelschutzplanke oder Leitplanke da an der Seite auf diesen ehemaligen Zollhof. Und gut, entsprechendes Chaos. Chaosphase war klar, das eine Fahrzeug warf dem ein Fahrzeug vorne zum ersten LKW unterwegs. Wir sind dann zu dem zweiten. Unser Gruppenführer sagte, ja, er geht da mal erkunden. Und ich sagte in dem Moment ganz toll, weil ich es gesehen hatte. Ich sage, wie ist denn günstig? Hier direkt am Zollhof, hier sind Hydranten. Sag ich, ich schneide eben den Zaun auf, ne, hier mit so einem Bolzenschneider. Das war so ein Maschendrahtzaun davor. Ich sage, und dann, ich sage, ich mache das Wasser und dann geht's los.
Mhm. Man muss dazu sagen, an der Autobahn gibt es normalerweise keine Hydranten.
Genau.
Das heißt, entweder baut man über hunderte Meter oder Kilometer eine Wasserversorgung auf.
Ja.
Oder kommt mit dem Tanklöschfahrzeug.
Genau, in der Regel macht man dann Pendelverkehr. Ne?
Ja.
Bei solchen Ausmaßen, da reicht ein Tanklöschfahrzeug nicht. Da muss man dann viel Wasser im Pendelverkehr hin und her fahren, je nach Größe, je nach Ausmaß halt dann entsprechend viele wasserführende Fahrzeuge.
Ja, Klammer auf, wenn aber die halbe Kreisfeuerwehr noch beim Gebäudebrand ist, ist das schwierig, Klammer zu.
Genau,
so aber sieht's aus. Aber du hast den Zaun entdeckt, aufmachen und ab zum Hydranten. Klappt das?
Genau, ja, ich habe den Zaun super aufgemacht und es war so ein Fallmantelhydrant, das werde ich nie vergessen, das Bild.
Was ist das?
Ein Fallmantelhydrant.
Was ist das?
Anders als die üblichen heutzutage im Straßenbereich zu sehen, hat der oben einen großen Mantel, den schraubt man auf mit so einem Dreikant und dann geht der äußere Mantel runter. Und dann kann ich an dem großen Rad den Hydrant erstmal aufdrehen, dass der Wasser kriegt.
Ah, interessant.
Genau, und dann habe ich zwei B-Abgänge dran, die ich dann aufdrehe mit so einem normalen Handrad, um dann das Wasser an der einen oder anderen Seite zu entnehmen.
Du kannst zwei B-Schläuche, die großen sozusagen, genau, dran kuppeln, ja, und dann wie ein Wasserhahn aufdrehen.
Genau, ja. Und dann gib ihm und dann endet das eigentlich nie. Aber wie ich dieses große Handrad da umdrehte, der Fallmantel war schon runtergefallen, ich drehte das große Handrad, und dann kam bei jeder Umdrehung kam so ein Schild vor, außer Betrieb.
Ach, außer Betrieb. Schiete.
Das hat aber bei mir auch ein paar Sekunden gedauert, bis ich das da oben registriert habe.
Dieses Schild außer Betrieb hing am,
genau,
an dem Schraubding, wo du dran gedreht hast.
Genau. Und immer wenn ich dieses Rad rumdrehte, kam das wieder vor, bis ich dann reagiert habe, außer Betrieb. Ich denke, ach herrje, zu früh gefreut.
Das ist
war
ja
nichts mit Wasser.
Für die Feuerwehr, glaube ich, die Höchststrafe, wenn ich einen Hydranten habe und da kommt nichts raus.
Genau, richtig, ja.
Der war wahrscheinlich seit der Wende nicht mehr in Betrieb,
genau,
sozusagen.
Genau, oben alles außer Betrieb gegangen dann, irgendwann nach 1990, wann genau weiß ich nicht. Jedenfalls hatten wir kein Wasser, das war alles stillgelegt, hat die Lage verschärft, erstmal Rückmeldung gegeben, wir kriegen doch kein Wasser, die Hydranten sind außer Betrieb.
Und dann brennen diese zwei LKW vor sich hin? Oder könnt ihr was machen?
Nee. Ja, klar, man kann. Das Tanklöschfahrzeug war ja da, hatte so die ersten paar Liter Wasser, sage ich mal, dabei. Aber auch da ist es ja Vorgabe, wenn man anfängt mit Löschen, dann muss ich alles da haben, um bis zum Ende zu löschen. Gerade beim Schaumangriff, wenn ich einmal mit Schaum anfange, muss ich es auch zu Ende führen, sonst reißt mir die Schaumdecke wieder auf. Und in dem Falle hat sich das auch gezeigt, dass wir Schaum brauchen. Aufgrund der Beladung mit diesem Papier und der Gefahr, dass das Öl da ausläuft, halt Schaum war das Mittel der Wahl. Ja, dann wusste man, okay, dann braucht man nicht viel anfangen. Wir schützen erstmal die Umgebung. Die Personenlage war dann klar. Die hatten sich gemeldet oder waren irgendwo in Betreuung vom Rettungsdienst. Das habe ich selber gar nicht mitgekriegt. Und dann war klar, es geht nur noch um die Brandbekämpfung. Also ringsrum die Leute weg, die Personen weg, die im Stau waren, die Rettungsgasse irgendwie zur Seite bringen. Es hat vieles dann ja alles Polizei gemacht. Das bleibt ja nicht unbedingt bei uns hängen. Ja, dann hat der Einsatzleiter gesagt, gut, dann müssen wir jetzt mal wasserführende Fahrzeuge holen. Allerdings alles das, was gerade nicht noch in der Helmstedter Innenstadt ist. Ja, und dann ging die Alarmierungskette los. Da habe ich es das erste Mal erlebt, dass wir Feuerwehren aus Sachsen-Anhalt geholt haben und auch aus Wolfsburg noch. Und alle die kamen bei uns zusammen. Heute würde man sagen, so eine lustige Sternfahrt. Nicht jeder kleine Ort hatte damals ein Tanklöschfahrzeug zur Verfügung. Und dann gibt es ja auch nicht überall Auffahrten auf die Autobahn, um auch noch zu uns zu kommen. Ja, und so hat man dann also wirklich Tanklöschfahrzeuge aus Sachsen-Anhalt-Bereich bis kurz vor Magdeburg geholt und aus der anderen Richtung dann über die A39 so ein großes Tanklöschfahrzeug aus Wolfsburg. Mhm. Und alle die kamen dann zu uns.
Ich muss einen Schritt zurückgehen nochmal. Mhm. Was passiert denn, wenn ich jetzt mit meinetwegen, ich nehme jetzt euer Tanklöschfahrzeug, was ihr da habt, und ihr löscht das und ihr hört dann auf? Was passiert dann? Das verpufft oder ist das auch gefährlich? Nee, ne? Nur, dass man nichts erreicht, ne?
Ja.
Das brennt einfach weiter und fertig.
Genau, richtig, ja. Es ist ja dann meistens noch irgendwo heiß und das Feuer vielleicht nicht ganz aus. Und entsprechend kann es sich ja dann wieder weiterentwickeln.
Ist wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein sozusagen, ja, ne? Sprichwörtlich.
Genau, richtig, ja.
Und dann fangt ihr gar nicht erst an?
Naja, man versucht schon. Ne? Meistens ist ja auch der mediale Druck der Pressesprecher, die hinter einem stehen dabei.
Die sagen, muss gut sein, Fernsehen ist da oder was?
Genau, aber es ging ja nicht mehr um Menschenleben. Ne? Ja. Es war klar, und dem LKW kannst du nicht mehr helfen. Mhm. Der ist so oder so Schrott.
Ja.
Und von daher war klar, wir löschen Umgebung, gucken, dass nicht das Zollamt noch mit abbrennt oder noch weitere Fahrzeuge und halten dafür das Wasser zurück, was wir haben und das bisschen Schaummittel. Ja. Aber alles andere fangen wir dann an, wenn genügend da ist. Und dann aber auch richtig.
Okay. Und tatsächlich holt man dann irgendwie sogar aus Magdeburg oder aus Wolfsburg Tanklöschfahrzeuge. Die sind ja wahrscheinlich erst eine halbe, dreiviertel Stunde später da mit Anfahrt.
Ja.
Ist da überhaupt noch was zu löschen oder stehen da zwei völlig ausgebrannte Gerippe?
Ja, nee, tatsächlich ist da noch zu löschen. Das war natürlich auch die mit der weitesten Anfahrt. Wir haben ja alles, was davor war, auch genommen. Und so kam ja nach wenigen Minuten, wir haben ja auch Feuerwehren bei uns aus dem Landkreis alarmiert, die jenseits der Autobahn sind und schon bis nach Helmstedt erstmal noch 15 Kilometer fahren, sodass wir auch einen Einsatzleitwagen da haben, was ja unumgänglich ist bei so einem Einsatz. Wir konnten ja unseren nicht mitbringen. Mhm. Die Kreisfeuerwehr war nun auch schon gebunden. Die hätten sowas sonst ja auch mitbringen können. Und das Sonderlöschmittel von der Kreiseinheit, das kam dann ja irgendwann noch, auch wieder so ein Container.
Ja, das Sonderlöschmittel, das ist der Schaum oder
genau,
was?
Genau, das ist der Schaum. Der hat auch anderes drauf, aber wir brauchten halt den Schaum. Und auch Tanklöschfahrzeuge von Feuerwehren, die halt, wie gesagt, im Hinterland sind. Sodass man dann nach einer kurzen Zeit schon anfangen konnte zu löschen, weil man wusste, es ist noch mehr im Umlauf. Und wenn die jetzt alle da sind, dann kriegen wir das Feuer auch aus, dann haben wir auch genug da. Hm. Dann ging es auch los, auch wenn noch nicht das letzte Fahrzeug angerückt war.
Mhm. Du hast eben gesagt, Rettungsgasse, ihr konntet gut ranfahren, ne?
Ja, genau.
Wir sind ja mitten in der Nacht, es ist dunkel. Hm. Sind da eigentlich viele Leute im Stau, die relativ nah dran stehen? Oder war da noch Platz? Also wie gefährlich war es auch für die Autofahrer?
Also in dem Falle war tatsächlich Platz. Wahrscheinlich war der Aufprall so erschreckend und so fürchterlich für die Leute, für die ersten da im Stau, dass sie freiwillig alle Platz gemacht haben und ihre Autos irgendwo ganz an den Rand stellten, in Sicherheit gebracht haben und vielleicht auch die ersten Mutigen noch schnell dran vorbeigefahren sind, um weiterzukommen. Weil dann ist klar, wenn das vor mir passiert, dann muss auch die Autobahn neu gemacht werden danach. Da fährt so schnell kein Auto mehr dann.
Das ist wirklich ein flammendes Inferno, kann man das so sagen?
Ja, genau, richtig. Gerade in der Nacht spektakulär anzusehen. Ein LKW hat mehrere Reifen, die explodieren dann tatsächlich mal, die dann durch den Überdruck Luft, das macht dann auch ganz herrlich laut Wumms und hört man auch bis in die Stadt rein dann des Nachts und so. Das ist schon mal ganz ordentlich, ja, das ist auch spektakulär.
Das Schöne ist, dass du dir deinen Humor bewahrst und dass du heute, 20 Jahre später, da relativ entspannt drüber reden kannst.
Ja.
Als der erste Reifen aber hochgegangen ist, hast du mal kurz gezuckt oder weißt du das schon als Feuerwehrmann?
Ja, das kannte man dann schon, ne? Hat man schon einiges mitgemacht und ich könnte jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ob die nicht schon vorher, vor unserem Eintreffen, vielleicht alle hochgegangen sind.
Okay. Dein Job, nachdem du melden musstest, kein Wasser aus dem Hydranten, was war dann dein Job? Hände in die Hüfte und mal gucken, wie es weitergeht?
Ja, nee. La Paloma pfeifen und ab die Post. Ja. Nee, Einsatzleiter, er sagte dann natürlich auch, was machen wir nun? fordern wir mal Wasser nach.
Ja.
Er hat dann das übernommen entsprechend. Naja, und ich habe dann geguckt, dass wir, unser Fahrzeug war Brandstellenpumpe. Das zweite Fahrzeug stand vor uns, das Tanklöschfahrzeug. Das haben wir dann entsprechend mit Wasser eingespeist. Und so kamen die alle zu mir, die ganzen Fahrzeuge. Ich habe denen das Wasser entnommen über Schläuche in unser Fahrzeug in das erste Fahrzeug dann entsprechend verteilt. Und von uns aus ging es dann an die Brandstelle, das Wasser.
Und das ist wieder ein wunderschönes Beispiel dafür, wie viel man bei uns im Feuerwehr-Podcast auch lernt. Weil ich kann mir vorstellen, die Meinung ist, wenn es irgendwo brennt, kommen die Feuerwehrfahrzeuge mit Wasser, ohne Wasser an, Wassermarsch und immer draufhalten. Aber nein, es ist nicht so. Da kommen Feuerwehrfahrzeuge mit Wasser an.
Mhm.
Aber du bist der Pumpenmeister. Die müssen alle durch deine Pumpe das Wasser sozusagen. Ne? Kann man das so sagen?
Genau. Also es ist bestimmt nicht immer so, wenn das Objekt großräumig ist und man hat Fläche, dass man ringsrum fahren kann, kann man das auch anders machen. Aber in dem Falle war es nur so möglich, durch die Rettungsgasse zu uns zu kommen. Dann hatte ich bei mir zwei Schläuche liegen, wie gesagt, für meine und für die erste Pumpe. Und dann kamen immer die Fahrzeuge ran, immer abwechselnd habe ich dann entsprechend das Wasser bei denen rausgenommen. Manchmal bei den ersten Fahrzeugen auch noch das Schaummittel, das war damals in Kanistern.
Mhm.
Und ein, zwei Personen dann auch mal, die dann noch mithelfen mussten unter Atemschutz und Atemschutzgeräte, um vor Ort mit zu löschen und so weiter. Das haben wir uns dann all dem bedient. Bei den letzten Fahrzeugen brauchten wir dann nur noch das Wasser und das Schaummittel. Das habe ich dann halt alles entnommen und entsprechend nach vorne gebracht. So ging das seinen Weg. Dann sind die von mir leer wieder weg, konnten da drehen, konnten zurückfahren, mussten irgendwo Wasser auffüllen und sind dann halt auch wiedergekommen.
Wann war die Situation für euch vor Ort so, dass ihr ruhigen Gewissens abbauen konntet? Abbauen und abhauen.
Ja, nachdem wir den Sonnenaufgang da herrlich genossen haben auf der Autobahn, war es dann auch so weit, dass das Wrack runtergekühlt war, das Feuer war aus, die ersten Kräfte von extern konnten wir entlassen, sind nach Hause gefahren und dann war für uns auch klar, okay, Wir haben hier noch Nachlösarbeiten. Wir haben dann unsere Wassertanks auch wieder aufgefüllt von den letzten Fahrzeugen, die uns Wasser gebracht haben. Und dann haben wir da halt, ich sag mal, einen halben Tag noch verbracht, um die letzten Glutnester zu löschen. Ja, dann sind wir irgendwann nach Hause gefahren. Es war auf jeden Fall Zeit zum Frühstück. Das haben wir dann hinterher natürlich auch getan im Gerätehaus, haben uns wieder soweit versorgt, haben die Fahrzeuge wieder flott gemacht und wir sind dann nochmal zur Nachkontrolle hingefahren. An der Einsatzstelle in der Innenstadt war ich tatsächlich nicht mehr. Da sind sie aber auch nochmal hingefahren zur Nachkontrolle. Wie gesagt, wir hatten uns dann ja aufgeteilt. Und dann sind wir irgendwann gegen Mittag oder so einen späten Vormittag sind wir nochmal hin und haben nochmal nachgeguckt, ob das auch noch alles aus ist. Und dann hat ja da auch die ersten Aufräumarbeiten haben da begonnen und die ersten Kräne und Bagger und haben dann die Reste zusammengeschoben. Mehr war es ja nicht mehr.
Und ihr lasst den Einsatz ausklingen, ihr frühstückt noch, macht den ganzen Krempel wieder fertig im Gerätehaus. Mhm. Die Autobahn ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sie ist gesperrt sie und wir haben da wahrscheinlich immer noch 10 Kilometer Stau oder
ja,
so.
Ja, das reicht nicht. 35.
35 Kilometer?
Ja, ich glaube, damals war auch die Umleitungsstrecke um Hempstead noch nicht fertig, die Umgehungsstraßen. Somit steht der ganze Verkehr in der Innenstadt.
Ja.
Komplett, alle Straßen durch, von einer Ampel bis zur nächsten. Du kannst als örtlicher Bewohner, es ist leider oft heute noch so, kannst du nicht nach rechts und links abbiegen. Du kannst in Hempstead nur in die eine Richtung fahren, in die Autobahn nicht gesperrt ist.
Das ist grauenvoll.
Das ist auch für die Feuerwehr grauenvoll, ja.
Ja, vor allen Dingen, wenn was passiert, müsst ihr da ja irgendwo durch und raus.
Ja.
Und die Leute drehen auch durch im Auto bei 35 Kilometern. Ich finde 10 schon viel.
Ja, genau. Aber so hättest du dann auch von Auto zu Auto, von Süpplingen bis nach Hempstead zu Fuß gehen können, ohne den Asphalt zu berühren.
Das ist verrückt, ja.
Die A2. Ja. Den ganzen Tag dann, ne, bis dann die Autobahn halbwegs wieder befahrbar ist, die ersten Streifen wieder nutzbar sind, die ersten Fahrstreifen. Aber das ist leider öfters der Fall, das kommt öfters vor.
Alex, wir sagen hier mal Feuer aus. Mit dem Einsatz sind wir, glaube ich, durch. Zwei Dinge interessieren mich noch. Das eine ist Autobahneinsätze. Wie viel habt ihr im Jahr?
Boah,
so circa.
Kann ich jetzt schwer schätzen. Also wenn wir fahren ja im Jahr, fahren wir schon mal roundabout 250, 300 Einsätze.
Insgesamt.
Ja, genau, insgesamt. Und davon, ja, würde ich sagen, also Drittel, vielleicht auch mal die Hälfte, sind schon irgendwie autobahnbedingt. Nicht immer auf der Autobahn, sondern manchmal natürlich auch auf den Zuleitungen oder an der Böschung davon oder ähnliches. Das sind ja nicht immer die schweren Unfälle. Das ist auch mal ein Böschungsbrand oder irgendwie welche Reste zusammensuchen von leider auch Personen oder von Wildschweinrotten oder verlorene Ladung, dass auch mal Gasflaschen sein können, zusammensuchen. Aber halt auch diese ganz schlimmen Dinge oder auch Gefahrgutunfälle kommt mal vor.
Mhm. Ja. Und wie oft klappt die Rettungsgasse nicht?
Oh, zu oft.
Immer noch?
Ja. Gerade wenn so Baustellenbereiche sind. Am Wochenende geht's, da sind natürlich mehr PKWs unterwegs, da kommt man gut durch. Jetzt ist ja auch alles dreispurig. Das war früher ja nicht so, wurde erst für Expo alles ausgebaut. Da gab es nur zwei Spuren, dann nur zwei verengte Baustellspuren. Ganz schwierig. Und jetzt gerade aktuell ist Richtung Osten auch zwei enge Baustellspuren. Da kommt man nicht durch. Das ist keine Rettungsgasse, dann dauert leider die Anfahrt auch mal eine halbe Stunde.
Und liegt das dann daran, dass die Baustelle zu eng ist oder dass die Rettungsgasse nicht machen?
Nee, die Baustellenfahrspuren sind zu eng. Die Leute wollen eine Rettungsgasse bilden, aber es ist nicht möglich. Und da bleibt dann leider auch schon mal der ein oder andere Außenspiegel dran oder das Fahrzeug hat entsprechende Spuren. Das passiert dann leider, ja. Und entsprechend langsam kommen wir durch. Trifft aber nicht nur uns, trifft genauso den Rettungsdienst, den Notarzt, die Polizei, die fahren teilweise vor uns. Und man kommt halt nicht schnell genug durch, wie man will.
Dann lass uns nochmal hier ganz kurz nochmal die Faustregel sagen für die Rettungsgasse. Das gehört dazu, wenn wir schon drüber sprechen. Linke Spur nach links.
Genau.
Alle anderen nach rechts.
Alle anderen nach rechts, ja.
Ich merke mir das immer mit der rechten Hand, mit dem Daumen, ne? Der guckt nach links,
ja.
Ne? Eine Spur nach links und alle anderen nach rechts.
Ja, genau.
Also
Daumen hoch.
Daumen hoch. Daumen hoch für die Rettungsgasse.
Genau.
Sehr schön. Und wir haben in unserem Podcast ja immer ein paar Minuten Zeit, nach dem Einsatz noch über so ein paar andere Sachen zu sprechen. Wir sind schon mittendrin. Eins würde ich gerne noch von dir wissen. Du bist im richtigen Beruf Brandschutzprüfer beim Landkreis, richtig?
Genau, beim Landkreis Gifhorn.
Ja. Ja, nicht in Hempstead, sondern im Nachbarlandkreis.
Ja, genau, richtig.
Was ist dein Job? Erzähl mal.
Ja, ich bin derjenige, der die Brandschutzkonzepte prüft. Bei Neubauten, also im Baugenehmigungsverfahren, ne, als Planlage prüfe ich das Ganze. Und im Bestand der Gebäude mache ich die Brandverhütungsschau und kontrolliere halt diese Gebäude. Ich gehe da durch und gucke, ob halt die Rettung von Menschen und Personen, überhaupt Tieren auch, gewährleistet ist und der Einsatz der Feuerwehr entsprechend auch geregelt ist, möglich ist, gefahrlos möglich ist. Mhm. Ich bin also das Bindeglied zwischen der Freiwilligen Feuerwehr, die ja bei uns auf dem Plattenland vorhanden ist, und dem Bauamt.
Ja, ich habe vorhin schon mal so gesagt, du bist der Mann, der richtig nervt. Ne? Da ja, kommt genau. Der Brandschutzprüfer, boah, die Wand ist nicht in Ordnung, die Tür darf da nicht sein.
Genau.
Was erlebst du da so?
Ach, naja, vieles. Der Holzkeil unter der Tür, ich glaube, den kennt jeder. Da hatte ich mal einen, da waren die Leute sogar zu faul, sich zu bücken, um den runterzuschieben. Der hat den Griff bis so auf Hüfthöhe und da haben die den ohne zu bücken unter die Tür geschoben.
Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn da ein Holzkeil
ist? Das ist natürlich schlecht, ja, richtig.
Das war eine Brandschutztür, oder?
Ja, genau.
Da,
die dürfen natürlich nicht aufgekeilt sein.
Ah, da sollen, die sollen Flammen verhindern sozusagen.
Genau, den weiteren Verlauf von Feuer und Rauch, die Ausbreitung, soll dadurch natürlich verhindert werden. Ne? Das kann auch schon mal Straftatbestand sein,
ja.
Wenn es dadurch zu Personenschäden kommt.
Okay, was hast du so noch an Absonderlichkeiten entdeckt?
Ja, zugestellte Rettungswege natürlich, dass die Notausgangstüren so gar nicht benutzbar sind. Heißt ja, es ist zu kalt, dahin zieht es durch, das brauchen wir alles nicht. Ja doch, das hat leider schon Sinn, dass wir da auch durchkommen im Falle eines Falles, weil jeder Rettungsweg ist auch ein Angriffsweg natürlich für die Feuerwehr. Das ist es natürlich und gerade seit Rauchmelderpflicht oder auch in Gebäuden, wo ich unterwegs bin, mit Brandmeldeanlagen, dass dann da auch mal oft Mängel vorliegen, dass die Anlage oder die baulichen Gegebenheiten geändert worden, als es ursprünglich sein sollte, als geplant. Sprich, dann haben wir also immer eine Abweichung von der eigentlichen Baugenehmigung. Schon haben wir dann natürlich wieder ein Problem mit dem Betrieb des Gebäudes.
Ja, und wahrscheinlich auch so über Jahre werden ja auch Räume gerne mal umgenutzt. Ne? Da sind dann plötzlich genau. Dachgeschosse ausgebaut, die eigentlich gar nicht zulässig wären. Solche Sachen sind auch was für dich, ne?
Ja, genau, richtig. Und da kommen dann natürlich immer die Leute hin, die gar nicht mehr gehen können, die komplett bettlägerig sind. Und die kommen mal ganz oben ins Dachgeschoss. Weil ja die gehen können, die können ja unten auf dem Kurzwege raus und nochmal spazieren gehen. Die müssen nicht so kontrolliert werden.
Mhm.
Ja, aber die bettlägerig sind, die muss dann die Feuerwehr ganz oben aus dem Dachgeschoss rausholen.
Ja.
Das fällt dann auch nicht auf, dass dann auch so 1,5 Meter zwischen dem Balkongitter und der Leiterspitze fehlen.
Zu kurz sozusagen.
Genau, richtig, ja. Es gibt ja nicht überall eine Drehleiter. Ne?
Ja.
Kann ich nur in der Gemeinde einsetzen oder in der Stadt ansetzen, wo ich sie habe.
Ist das so? Wie baut man Häuser? Baut man Häuser in die Höhe, weil man weiß, die Drehleiter schafft man wegen 30 Meter höher, dürfen wir nicht?
Nee. Also man kann das ja auch baurechtlich lösen mit einem zweiten Treppenraum.
Ja.
Es muss nicht immer eine Drehleiter sein. Im Gegenteil, also sicherlich einfacher für alle, wenn man schon mal sich selber retten kann und eine Treppe gehen kann. Ist aber für irgendwie über reine Wohngebäude sprechen eher die Ausnahme, dass da ein zweiter Treppenraum existiert, weil Fläche ist Geld.
Verstehe. Hast du schon mal ein Haus stillgelegt oder gesagt, hier darf keiner mehr rein?
Also Bereiche, ein ganzes Haus oder ein ganzes Gebäude nicht, das ist glaube ich auch nicht verhältnismäßig, sondern wirklich die einzelnen Bereiche, wo es dann nicht klappt. Zum Beispiel in Schulen schon mal einzelne Räume, die natürlich umgenutzt wurden, die mal Lager- oder Abstellraum waren und dann mal eben, ja, das ist jetzt hier unser Computerraum, hat aber nur einen Rettungsweg, ja. Das geht nicht, auch wenn es das erste OG ist. Ja, nee, das funktioniert dann nicht. Wenn dann noch nicht mal die Fenster zu öffnen sind, geht's nicht.
Wir reden ja in Deutschland viel über Bürokratie.
Ja.
Wahrscheinlich bist du für viele so die personifizierte Bürokratie. Ne? Ach Gott, der Brandschutz, auch das. Ne? Ich höre das immer, das Bauvorhaben dauert noch 3 Jahre länger.
Ja.
Flughafen Berlin, Stichwort. Ne? Sagst du, kannst du völlig mitleben, oder?
Ja, kann ich sehr gut mitleben. In der Regel sind die Leute ja dankbar, dass sie darauf hingewiesen werden. Weil selbst wenn der Betreiber daran nicht denkt, ist er trotzdem dafür verantwortlich. Und ich zeige ihm ja, hier, du hast ein Problem, änder was. Mhm. Und meistens sind wir ja vor der Lage, bevor was passiert. Also in der Regel freuen sie sich darüber, sind ja auch dankbar für auch Input, auch für Lösungsideen, die ich meistens mitbringe, so dass ja die Situation dann auch irgendwie abgearbeitet werden kann.
Sehr schön. Und wir sind ganz dankbar, dass du heute hier warst, von diesen zwei atemberaubenden Einsätzen erzählt hast und uns noch Einblicke quasi ins Bauwesen und ins Brandschutzwesen gegeben hast. Alex.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Und über Einsätze wie die von Alexander heute berichten wir natürlich auch immer in den Nachrichten bei NDR Niedersachsen, im Fernsehen, online und auch im Radio. Was aber sonst noch wichtig ist am Tag, das könnt ihr jetzt immer im neuen Podcast 15 Minuten hören. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Der Tagesschau-Podcast am Morgen. Zwei Hosts schauen mit euch darin auf das, was wirklich wichtig ist am Tag und sagen euch zum Beispiel, wenn es wieder einen Streik gibt oder wenn neue Regelungen zum Kindergeld in Kraft treten. Gibt es größere Konflikte in der Welt, dann fragt 15 Minuten, was bedeutet das für die Sicherheit bei uns in Deutschland? Und bei neuen Gesetzen dröselt der Podcast auf, was für unseren Alltag künftig wichtig ist, was die Gesetze für uns bedeuten. 15 Minuten Infos für den Tag. Hört doch mal rein, auch in der ARD Audiothek. So, und jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich Tschüss sagen muss. Mein Einsatz geht in eine etwas längere Sommerpause. auch wir müssen mal durchatmen, müssen mal Kraft tanken, uns ein paar Gedanken machen über neue Ideen. Und da haben wir gesagt, wir schieben jetzt eine Pause ein. Ich werde euch vermissen, ihr werdet uns vermissen. Macht ordentlich Werbung für den Podcast. Die anderen Folgen sind ja noch da, die kann man auch mehrfach hören. Und dann versprechen wir euch, wir kommen zurück. Keine Sorge. Und wenn es dann weitergeht, nach der Sommerpause, dann sind wir hier auch wieder zu zweit. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Also macht's gut, bleibt uns treu, macht ordentlich Werbung für uns und wir hören uns bei Mein Einsatz. Bis denne.